Bee Gees waren, glaube ich, mehr als ein Song sogar
Ja, das
drin.
ist ja auch mehr dein Ding, ich weiß.
Jetzt wollte ich gerade sagen, dein Mama ist mein Ding, ne? Aber
hallo zur Geekzone Nummer 4? 3? Nee, Nummer 4.
Offiziell 4.
Offiziell 4. Wir werden jedes Mal sagen, ist es jetzt Nummer 3 oder Nummer 4? Ist es Nummer 20 oder 21? Naja, es ist auf jeden Fall die neue
Geekzone. Wir werden halt immer jünger, so sind wir, wie reife Männer.
Und heute in der Geekzone, wer ist dabei? Da ist zum einen der Philipp.
Hallo.
Und der Christian.
Ja, servus miteinander.
Und natürlich auch noch der Tax.
Servus zusammen, hi.
Und ich bin auch dabei, der Peter. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Und das werdet ihr auch im Titel schon sehen. Und zwar ist das heute ein neues Format. Wie haben wir es genannt, Philipp?
Spoilercast.
Spoilercast. Wir haben uns nämlich überlegt, wenn wir mal über Filme oder Spiele im Detail sprechen, dann werden wir uns sehr schwer tun, da nicht zu spoilern. Da machen wir doch einfach gleich einen Spoilercast raus. Und das ist jetzt auch unser Format.
Ja, ich glaub, und das ist genau mein Ding, oder?
Dein Ding ist das sowieso
nichts. Wir verraten auch gleich, um welchen Film es geht. Und jeder, der ihn nicht gehört hat, wenn er nicht der Meinung ist, dass Spoiler jeden Film besser machen.
Ja. Vielleicht muss man das erraten, ja, vielleicht kannst du den Film erwähnen.
Das ist vielleicht der Trick. Wir sind ja noch auf dem Weg, Tax. Jetzt mach keinen Stress. Wir sind easy.
Also darf Sonntag ich jetzt kommen? Mal fragen, woher wisst ihr denn jetzt, dass der Titel von diesem Podcast Spoilercast ist?
Das haben wir beschlossen, während du noch am Klo warst.
Das klingt auch da passieren halt das ist echt, das sage ich zu meiner Frau immer, da passieren die besten Sachen, wenn ich
Naja, und jetzt...
Meistens aber nur für die anderen.
Und jetzt wollen wir euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ja, Spoilercast. Und was haben wir gemacht? Wir vier haben es wirklich mal geschafft, uns zu treffen und zusammen ins Kino zu gehen.
Physisch.
Letzte Woche.
Nicht physisch. Torrent-Server, sondern physisch.
Physisch ins echte Kino, so richtig.
Ohne Kamera.
Wir haben uns angeschaut.
Mit Leinwand und Popcorn.
Wie andere früher.
Was haben wir uns angeschaut,
Tax? Überteuertes Kino mit schlechtem Atmos-Sound.
Tax, was haben wir uns angeschaut? Schlecht. Ich habe komplett vergessen, was wir uns angeschaut haben. Tax?
Ja, Ready Player One.
Ready Player One, ganz genau.
Was schaut man sich jetzt sonst an?
Ja, das ist die große Frage. Und wer Ready Player One jetzt erstmal... Also, wir gehen davon aus, ihr habt den gesehen. Manche wollen ja auch den Podcast hören, obwohl es ein Spoilercast ist. Und den
ansonsten noch, haben jetzt abdrehen, schnell ins Kino und in 3 Stunden wieder anmachen.
Oder ihr hört jetzt einfach dem Fips kurz zu, weil der hat einen ganz kurzen Abriss, um was es eigentlich geht, bevor wir ins Detail gehen. Also Fips, hau rein.
Ja, wir wollen noch sagen, ihr könnt es natürlich auch wie ein Let's Play benutzen, also Let's Watch. Ja, ihr hört zu, was wir gesehen haben und geht dann nicht mehr ins Kino. Ist eh zu teuer. Also, Ready Player One ist ein Science-Fiction-Thriller von Steven Spielberg, der am 29. März 2018 in die US-amerikanischen Kinos kam. Hat jeder schon gehört, ist in aller Munde, in jedem Geek-Mund befindet sich ein Ready Player One. Das klang jetzt blöd.
Okay, mach ruhig weiter, Philipp.
Ich versuche ernsthaft zu bleiben. Naja, es handelt sich natürlich um so einen epischen Videogame-Film. Aber nicht ein Film zu einem Videospiel, sondern um die Geschichte von mehreren jungen Menschen, die innerhalb eines MMOs, möchte ich es mal nennen, versuchen, ein dort verstecktes Easter Egg zu finden, das Reichtum und Macht verspricht. So als ganz kurze Zusammenfassung und das Ganze.
Aber EA hat doch Sims Online abgedreht.
Die spielen noch, Christian, die spielen Second Life.
Ja? Ah, ja, stimmt.
Ihr kennt alle die Trailer, also 15.000 Popkulturreferenzen pro Minute. Coole Action-Szenen und ich glaube...
Viel CGI, wenig echte Schauspieler.
Ich würde mal sagen, bis auf die Schauspieler war eigentlich alles CGI.
Ja, und die waren auch nur ein paar Minuten zu sehen meistens.
Ja, die waren nicht lange zu sehen. Also ein Teil des Films, ein großer Teil des Films spielt tatsächlich in dieser virtuellen Realität. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich glaube, wir kommen da nach und nach dazu.
Ja, genau. Wir können eigentlich direkt mit dieser virtuellen Realität weitermachen. Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt in dem Film ja zwei Handlungsschauplätze. Die reale Welt und die virtuelle Realität. So kann man es ja mal auf den Punkt bringen.
Genau.
Lustigerweise in der realen Welt, glaube ich, ist auch das meiste CGI, wie ihr schon sagtet, obwohl es die reale Welt ist.
Es hat ein bisschen an District 9 erinnert am Anfang, so das Setting, die
auch. Ja, das ist natürlich so eine dystopische Zukunft, ja, wo die Menschen in aufeinander gestapelten Containern wohnen. Die Welt von Konzernen regiert wird. Und also es ist eigentlich ein relatives Standard-Setting.
Ja.
Also das
Setting. Bei uns daheim halt auch,
Genau, wie bei uns daheim auch. Ich würde jetzt sagen, das Setting fällt nicht durch besondere Kreativität auf.
Ja. Stell dir mal vor, es würde so eine virtuelle Realität geben und wir haben ja nur den FSK 12 Teil gesehen von dieser Virtual Reality. Da gibt es bestimmt auch einen FSK 18 Bereich und wenn es den so geben würde, dann glaube ich, hätte die Welt auch sich nicht in übereinander gestapelten Trailern, da hätten die mehr gewohnt, sondern die wären alle in ihrem eigenen Code verreckt.
Die hätten den aufrechten Gang verlernt.
Mit dem Lümmel in der Hand.
Ja, es ist höchstwahrscheinlich, aber darum geht es gar nicht, weil die Leute in der Zukunft, das ist, glaube ich, 2045 war es, glaube ich, die sind über diese körperlichen Gelüste weit hinaus. Die finden es viel geiler, an der Seite von Darth Vader ein Rennen in virtuellen Autos und auf Trommelmotoren
in einem DeLorean zu fahren.
Ach, das war das Auto, das habe ich natürlich nicht erkannt.
Da ist der Tax wieder, sehr gut.
Tax, bist raus. aber so ist eigentlich der ganze Film. Also es ist eigentlich, oder? Es ist eigentlich so eine Aneinanderreihung von Geek-Szenen, die mal kurz von einzelnen Handlungssequenzen unterbrochen werden.
Ja. Also es ist schon wirklich eine sehr, sehr banale Handlung mit einem bösen Riesenkonzern, der die Macht über diese Oasis an sich reißen möchte und ein paar Jugendlichen bis jungen Erwachsenen, die das halt verhindern wollen und einfach echt nicht ernst zu nehmen als Handlung, was aber für mich persönlich kein bisschen stört, weil einfach dieses Ganze drumherum oder diese Virtual Reality Welt und die ganzen tollen Anspielungen da drinnen.
Bin ich dabei. Es macht wahnsinnig Spaß, diesen Film anzuschauen. Ich glaube, wenn du nicht irgendwie sehr geekig veranlagt bist, hat der Spaß ganz schnell ein Loch.
Aber, das merken wir uns bitte, da kommen wir dann auch noch dazu. Das wäre nämlich echt dann später noch kurz eine Frage, für wen der Film eigentlich geeignet ist. Da habe ich auch eine ziemlich klare Meinung.
Und am Ende, also der macht wahnsinnig Spaß, du musst ihn aber tatsächlich als das konsumieren, was er ist. Ich habe gemerkt, je länger ich mir auch im Vorfeld unserer kleinen Aufnahme hier über den Film Gedanken gemacht habe, desto kurzfristig schlechter wurde er als rein als Film, als Kunstwerk im weitesten Sinne. Ich würde ihn immer noch jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert. Ja, ich finde schon. Also so rein cineastisch, Spannungsbogen und solche Geschichten und irgendeine klassische Erzählstruktur oder sowas kannst auch irgendwo hinreiben. Also er lebt natürlich,
das finde ich jetzt interessant. Also würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken und ein bisschen näher drauf eingehen, weil er macht im Grunde, ist es eine komplett klassische Erzählstruktur. Also es ist jetzt nicht irgendwas, wo er sagt, also klar, die Handlung ist Banane, aber die Erzählstruktur ist ganz klassisch. Und was man auch sagen muss, man merkt Steven Spielberg deutlich an diesem Film.
Es ist Spielberg natürlich.
Was man auch nicht mögen kann, aber ich mag's, weil ich mag Spielberg-Filme eigentlich generell sehr gern.
Ich glaube, das ist mal eine ganz wichtige Aussage. Das ist ein typischer Spielberg-Film, das glaube ich nämlich auch. Deswegen finde ich auch, was der Christian sagt, ist richtig. Die Erzählstruktur, die ist sowas von Mainstream und auch die Charaktere sind so Mainstream.
Sie fehlt, war nicht richtig, da hast du recht, das war nicht richtig gesagt. Sie geht unter. Ich finde, sie geht unter. Sie geht einfach dadurch, durch die ganze, ich sag's jetzt einfach mal so, auch wenn es negativ klingt, durch die ganze zusammenhanglos, sinnlose Popkultur-Action, die einfach stattfindet, geht die Geschichte und damit auch die Erzählstruktur für meine Begriffe relativ weit unter. Also klar, du hast die klassische Erzählstruktur, der kleine Loser aus dem Slum, der wird hier zum großen Helden seiner virtuellen Welt, findet seine Liebe, strauchelt dann ein klein bisschen, wobei das Straucheln nicht wirklich arg ausgeprägt ist. Und ja, am Ende rettet er die Welt quasi. Ne?
Ende ist alles gut, ja.
Und am Ende ist irritiert, dass die Rätsel so einfach zu lösen waren.
Zu den Rätseln, das ist echt ein wichtiges Thema. Es gibt ja diese, sind es drei Rätsel eigentlich? Sind's ja
drei Schlüssel.
Es sind ja letztendlich drei diese Schlüssel, drei Rätsel. Drei
Hinweisen. Also ich brauche länger, um so Schlüssel zu finden in einem echten Spiel wie Monkey Island. Das überfordert mich ja schon.
Das Hauptproblem, das ich da echt hatte, war, dass die Rätsel an sich, die sind ja auch so verklausuliert, erzählt. Übrigens ganz wichtig, wir haben den Film auf Deutsch geschaut und ich glaube, dass bei manchen Themen war die Übersetzung nicht so gut geglückt. Und auch die Rätsel, ganz ehrlich, die Rätsel.
Aber da schießt doch der Humor mit dem Schienengewehr.
Genau, die Railgun als Schienengewehr zu bezeichnen, das zeigt dann schon, da wurde halt einfach mal übersetzt, was da steht. Ja. Und die Rätsel, ich hätte erwartet, das sind Rätsel, wo man auch selber ein bisschen ins Knobeln kommt oder wo man versucht, dem Hauptcharakter diese Rätsel zu lösen. Und das war wirklich ein Thema. Ja. Es gab diese Rätsel, du sitzt da und denkst dir so und machst dir kurz Gedanken, oh, was könnte das heißen? Und der Kollege im Film braucht ungefähr 5 oder 10 Minuten und ach ja, dann gehe ich dahin, dann mache ich das, das Rätsel ist gelöst.
Die Rätsel im Film waren insofern schon komplett Banane, weil sie ja vorher erzählt haben, dass 100.000 Menschen 5 Jahre lang versucht haben, diese Rätsel zu lösen. Ja. Und die waren so dermaßen Banane und Panne, diese Rätsel. Ja? Ja, und jetzt, ich fahre rückwärts statt vorwärts zu fahren. Das war auch eine der Sachen, wo ich danach gesagt habe, ein, zwei Sachen sind mir schon aufgefallen, die komplett Blödsinn sind. Ja, ja. Also diese Rätsel und auch diese Geschichte, nur er kommt jetzt da hier irgendwie drauf und also puh.
Also auch er da reingestolpert, hatte ich den Eindruck.
Ja, genau.
Also er hat es nicht durch Nachdenken so richtig gelöst und die einzige Erklärung, die man geben kann, weil er so eine starke Faszination hat und die ganze Zeit in dem extrem cool gerenderten Kurator-Szenario unterwegs war. Also,
ja, weißt du, aber da hätte man
eine der besten Szenen überhaupt. Das habe ich im ganzen Film genossen, wie er da hier der
Historiker. Ich hatte auch beim Schauen mit diesen Rätseln das größte Problem. Das hatte ich ja direkt nach dem Film, habe ich gemeint, mit den Rätseln? Wieso schaut er sich jetzt da ausgerechnet diesen einen Ausschnitt vom Kurator aus der Erinnerung an und sagt, ja, ich hatte schon immer das Gefühl, das muss da drinnen sein und es gab überhaupt gar keinen Anhaltspunkt, warum er jetzt ausgerechnet diese Szene anschauen muss.
Nee, auch die Rätsel selber, also die Texte, ja, die waren halt total gehaltlos am Ende. Ja.
Kann ich euch sagen, was mein Benchmark bei solchen Rätseln ist und deswegen waren die Rätsel in meinen Augen einfach schlecht.
Fluch der Karibik.
Nein, auch gut. Nee, ich kann dir sagen, was die Rätsel schlechthin waren. Es gibt eine Szene und die kommt aus Herr der Ringe, die zwei Türme mit Gollum unten in der Höhle, wo Gollum und Bilbo, Frodo,
Bilbo?
Dildo. Ah nee, das ist im Hobbit, wo sie sich diese Rätselschlacht liefern.
Wie weit sind die Bilbos?
Wo sie sich die Rätselschlacht liefern. Könnt ihr euch daran erinnern?
Ganz entfernt.
Und das ist so großartig. Diese Szene bitte unbedingt alle, die zuhören, nochmal auf YouTube schauen. Oder irgendwo anders, wo die Szene vielleicht auch zu sehen ist.
Das schaue ich mir gerne nochmal an, weil ich finde da jetzt verwöhnt von meinen Kindern, die ihn da nur mit so tollen Rätseln.
Aber bei diesen Rätseln,
weiß
ich damals noch, dass ich im Kino auf ein oder zwei der Rätsel gekommen bin. Und das war einfach ein geiles Gefühl, wenn du da miträtselst und noch merkst, der Bilbo rätselt doch und jetzt kommt er auch drauf. Ganz großartig. Und das ist der Benchmark. Und diese Rätsel im Ready Player One, die waren da, die waren aber auch einfach nur
Blödsinn.
Und das ist ein bisschen schade, weil man ja sagen muss, die Popkulturreferenzen, die es gab und die kleinen Anspielungen, da hätte ich mir einfach erwartet, dass wenigstens eins der Rätsel vielleicht so eine auf einer Ebene jedem Nerd und jedem Geek klar ist, das ist möglicherweise eine Anspielung auf dieses Spiel oder auf diesen Film.
Ja, also, wie wenn die Goonies die falsche Taste auf dem Keyboard drücken und dann...
Oh ja, die Goonies, das stimmt, mit dem One-Eyed Willy, das waren noch Rätselstrukturen. Ja. Da kannst du dich da hier mit deinem Hobbit verstecken. Nein, also... die Rätsel waren echt definitiv der Schwachpunkt und wir können ja ungefähr in einem Jahr wenn wir dann den Spoilercast Revisited und ich das Buch fertig gelesen habe, das ich mir jetzt gekauft habe. Ich hoffe mir ja, dass das Buch mich total enttäuscht, weil er die Rätsel total logisch machen wird und die Popkulturreferenzen natürlich in keinster Weise in dem Buch so gut sein werden, wie es in dem
Ganz Film, kurz, ne? Buch hast du auf Englisch oder auf Deutsch jetzt dann?
Ich hab's auf Englisch jetzt.
Auf Englisch. Ja. Da vielleicht auch nochmal schauen,
ob die Sprache irgendwie anders ist. Noch dazu sagen, genau, dass das ja interessanterweise eine Romanverfilmung ist von O. Ernest Cline, glaube ich, heißt der Autor. Okay. Das Buch ist, glaube ich, erschienen 2006, 2007, kann das sein? Ich könnte googeln nebenbei, aber sowas um den Dreh rum. Und es war nämlich auch schon immer hochgelobt und da ein super Roman.
2010.
2010 sogar schon. Ne? Mit lauter Popkulturreferenzen. Und jetzt würde ich mal von euch gerne wissen, hat das für euch eine Rolle gespielt? Mir war das Buch vollkommen unbekannt.
Also bei dem Inhalt des Films, also es mag anders sein, wenn du das Buch wirklich kennst. Ich habe natürlich vorher gehört, dass es nach einer Buchverfilmung ist, dass eine Buchverfilmung ist und dass das Buch auch bei Gamern wohl sehr beliebt ist. Mhm. Aber ganz ehrlich, also ich habe mir auch gedacht, vielleicht liest du das Buch auch nochmal. Aber nach dem Film, also das ist einer der wenigen Fälle, wo ich sage, ich habe das Gefühl, ich muss nach dem Film das Buch tatsächlich nicht lesen, weil ich mir nicht, also entweder das Buch ist wirklich völlig anders, das kannst du mir dann sagen, wenn du es gelesen hast. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas drin ist, was den Konsum als Buch rechtfertigen würde.
Ja. Das wird spannend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es echt ziemlich anders ist und dass der Film wahrscheinlich eher inspiriert ist, aber das ist natürlich jetzt fabulierend. Das Buch ist auch gar nicht so dick, oder,
Christian? Oh, doch. Also,
oh, doch, okay.
Also es ist jetzt in dieser Taschenbuchausgabe.
200 Seiten.
600, genau. Und es ist sogar in 20 Pixel Größe gedruckt. Nein, es hat schon halt diese typische englische Taschenbuch-Druckweise, und zwar 2 mm Rand rundrum und halt ziemlich dicht, klein geschrieben, 600 Seiten, glaube ich, sowas.
Okay, also es ist doch relativ umfangreich.
Also ja, spannend. Ich habe jetzt nur gerade nebenher kurz die Inhaltsangabe auf Wikipedia gelesen vom Roman. Mhm. Und also die Story scheint grundsätzlich tatsächlich ziemlich genau die gleiche zu sein hier. Und also es ist natürlich interessant, wie er diese ganzen Popkulturreferenzen, also gerade bei der großen Schlacht am Ende, ich meine, die 1000 Referenzen kannst du im Buch nicht auflösen, glaube ich.
Sowas macht, glaube ich, keinen Spaß, wenn du es gelesen hast.
Genau, deswegen meine ich. Also ich hab nicht den Drang, jetzt.
Ja, also und jetzt mal ganz kurz, ganz wichtig natürlich jetzt auch. Jetzt haben wir sehr viel gerade über Handlung und so weiter gesprochen und haben auch immer wieder diese Popkulturreferenzen angesprochen. Ich glaube, da müssen wir was jetzt zu sagen.
Ja.
Ich glaube, diese Popkulturreferenzen, und das ist auch für mich was einfach hängen geblieben ist, wo ich sage, ich muss den Film unbedingt nochmal schauen. Die Dichte, aber auch die Qualität an Referenzen hat mich umgehauen. Hat mich wirklich umgehauen.
Aber ich habe die ganze Zeit auf Adventures gewartet. Es kam kein Monkey Island, keine Sierra Games. Irgendwie haben sie da was ausgelassen. Oder Prince of Persia.
Also es war schon ausgiebig. Also die Anzahl, gut, noch mehr hätte auch nicht reingepasst. Ja.
Wobei, Atari-lastig.
Komischerweise auch, wenn ich mir denke, Peter, wie du sagst, nochmal anschauen, damit man nochmal guckt, was man noch entdeckt. Ist aber gleichzeitig für mich der Grund, warum ich es nicht nochmal anschauen würde, auch wenn ich viel Spaß dabei hatte. Weil ich glaube, dass er beim Wiederanschauen verliert, weil du die meisten Popkulturreferenzen halt vorher schon weißt. Und so, wenn du es anschaust, freust du dich, boah, da ist ein Master Chief aus Halo, boah, da ist das. Und wenn du es das nächste Mal anschaust, dann schaust du es nur, also würde ich es nur noch gucken und dauernd gucken, finde ich noch irgendwo was, ja.
Ich würde, glaube ich, fast nur darauf gucken aktuell.
Ja, eben. Und das werde ich, glaube ich, zumindest jetzt zeitnah nicht tun. Aber übrigens für mich gleichzeitig ganz seltsamerweise das größte Feature natürlich diese Popkulturreferenzen permanent und gleichzeitig halt irgendwo die Schwäche des Films, hinter der alles andere zurücksteht. Weil du merkst also, wie die Rätsel ziemlich schnell abgehakt wurden und sowas. Es ging eigentlich nur darum, eine Überleitung zu der nächsten Orgie an Popkulturreferenzen zu schaffen. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, als Film halt nicht so wirklich gut.
Genau, deswegen da würde ich gerne ein Experiment machen. Ich weiß noch nicht, wen ich dafür finde. Also meine Frau wäre vielleicht prädestiniert dazu, wobei die ja genug popkulturelle Anspielungen allein durch mich mitbekommen hat.
Ich wollte gerade sagen, die hat dich geheiratet.
Ja. Popkultur in Person.
Aber die belächelt das ja natürlich. Also ich glaube eben, wenn das wegfällt, also wenn dieser Bonus wegfällt, man halt einen Harten in der Hose kriegt, wenn ein Gundam-Roboter gegen Mechagodzilla kämpft, dann bleibt von dem Film, würde ich sagen, nichts bis sehr wenig
übrig. Ja, dann ist es ein Actionfeuerwerk mit viel Pow Pow und Pang Pang und gutem Sound. Tax, sag was zum Sound kurz mal. Also nicht nur, dass das Atmos im Kino jetzt nicht so genial war, muss ich sagen, die Abmischung, irgendwas war da komisch, auch die Lautstärke, aber so rein die Auswahl an Songs und so, was denkst du, Tax?
Außer Wham, oder?
Was war ja, das? Genau. Ach, stimmt, genau. Wurdest? Danke, dass du mich erinnerst. Da kam da so ein schrecklicher Wham oder George Michael-Titel. Das ist mir richtig schlecht geworden im Kino. Sound war okay, fand ich, aber hat mich gar nicht so weggehauen. Ich fand eher diese Hommage an Godzilla-Theme und dergleichen, was dem Christian aufgefallen ist, richtig schön. Am Anfang war richtig dünn aufgetragen, was natürlich extra Sounddesign ist von den Kollegen. Aber der Sound war mir gar nicht so sehr in Erinnerung.
Also ich fand den musikalischen Soundtrack so mit richtigen Liedern, ja, jetzt nicht die Movie Score, die klassischen hier.
Ja,
wer war
ja.
Das? Alan Silvestri, glaube ich, oder? Hat das geschrieben. Fand ich, ist gerade in meinem Alter, behaupte ich mal, recht gut hängen geblieben. Da war viel drin, da war Depeche Mode drin, da war Aha, da war Van Halen drin. Van Halen Tears for Fears war dabei, Twisted was Sister war dabei. Die Bee Gees waren, glaube ich, mehr als ein Song
sogar. Ja, das ist ja auch mehr dein Ding, ich weiß.
jetzt wollte ich gerade sagen, dein Mama ist mein Ding. Ja? Aber nein, also tatsächlich, es ist ein ganzer Haufen drin, wo ich sage, das hat man halt gehört, während man aufwuchs, ob man es jetzt geil fand oder nicht. Duran Duran, Wild Boys und sowas, Midnight Oil, Bats Are Burning, war einfach ein Haufen
geiles Zeug drin. Also ich habe das ja gar nicht, also ich habe das wahrscheinlich wohlwollend.
Ich habe mir noch den Soundtrack angehört, das waren wahrscheinlich drei Akkorde davon oder sowas.
Ja, da war schon einiges drin, da waren schon immer wieder. Ja,
aber genau, manche Lieder hat man dann wirklich auch registriert und fand sie total gut. Also ich fand ja allein auch hier Staying Alive in der Disco
wahnsinnig
mit dem genial. Zauberwürfel, das war so genial.
Hammer gut. Also wie gesagt, das ist wirklich ein Film, der echt nur auf visuelle, akustische Qualität, auf Präsentation funktioniert mit den Popkulturreferenzen.
Ja, aber
da sind wir wieder.
Langt es nicht?
Doch, manchmal langt es.
Ja, manchmal langt es. Bei dem Film langt es mir, weil ich habe mich ehrlich gesagt auf nichts anderes eingestellt. Ich habe da jetzt nicht viel vorher erwartet, weil zusätzlich kam für mich auch noch das Thema Spielberg dazu, wo ich sage, ich mag Spielberg. Ich weiß aber auch, worauf ich mich einstellen kann bei solchen Filmen. Auf eine sehr klare Erzählstruktur, auf die typische Love Story, auf das überstrahlte, optische Bild. Das ist einfach Handlung. Spielberg.
Ja, wobei, also ich muss sagen, für mich, ich sehe das ganz genauso. Also ich, bei mir hängt das tatsächlich immer sehr von meiner Erwartungshaltung ab. Ja. Und ich habe mir eigentlich genau das erwartet. Ein gutes Popcorn-Kino, bei dem die Popcorn-Tüte leer ist, bevor der Film anfängt. Oder für meine Taschentuchbox mit Nachos. Mehr habe ich mir nicht erwartet. Also wenn du jetzt irgendwie darauf Wert legst, dass wirklich eine Handlung stattfindet, dann bist du, glaube ich, tot enttäuscht.
Ja.
Was ihr jetzt noch gar nicht angesprochen habt, ich fand das Publikum so interessant. Also zum einen waren es gar nicht so viele Leute für diesen
Donnerstag. Wir waren fast alleine im Kino. Also.
Und das Erschreckende war aber, dass ein paar
Nerds lauter
gelacht haben als wir.
Das war unglaublich,
ja. Teilweise besser amüsiert als wir. Und Jungs, falls ihr zuhört oder Mädels, das wissen wir jetzt nicht so genau, hinterlasst uns mal eine Nachricht hier.
Ja. Also, Tax, wenn das Mädels waren, ja, dann ist was ganz schwierig.
Also der Kollege, der hinter mir saß, wenn der zufälligerweise ein Hörer von uns ist, der einfach sich wirklich prächtig amüsiert hat, so kann man sagen, und so laut gelacht hat, das zeigt er einfach nur, bei dem hat der Film funktioniert und der soll sich bitte gerne auch bei uns melden, Wahnsinnstyp. Und das zeigt aber auch, ich glaube, und das ist da mal vorher schon kurz mal hingeleitet in die Richtung, ich glaube, da muss man schon drauf stehen. Weil, wie der Christian schon sagte, da bleibt sonst nicht viel hängen. Da hast du dann ein Actionfeuerwerk, wo du auch irgendwann sagst, das ist jetzt ein bisschen zu viel und was machen diese ganzen komischen Figuren, die alle irgendwie alle Kostüme anhaben. Wenn du den Master Chief nicht kennst, dann sieht das ja einfach komisch aus.
Also es waren ja vor allem, es waren ja relativ wenig, also oder klärt mich auf, wenig Referenzen auf neuzeitlich, also wirklich aktuelle. Der Master Chief war schon so eines der moderneren.
Overwatch.
Wurde nichts erklärt. Overwatch, ja stimmt. Overwatch, die haben sie aber noch reingepackt, das habe ich ja auch.
Fortnite haben sie wohl nicht mehr geschafft, oder? Da waren sie wahrscheinlich schon in der, nach der Produktion.
Wahrscheinlich, genau.
Weil sonst wäre Fortnite natürlich ganz groß geworden.
Aber da hast du natürlich recht. Aber ansonsten, also wenn ich mir jetzt vorstelle, in ein paar Jahren, das zeige ich meinen Kindern, die stehen auf und gehen raus. Und
zeigen die haben keinen Schimmer, um was es da geht.
Ja. Auch also glaube ich eben auch, dass dann sie sagen, ja, mag ja schön hübsch sein und bunt und Sound und Krach und Peng, aber...
Jetzt Papa mit deinem alten Leute-Schmarrn, hau mal ab.
Und ne? Da muss ich jetzt aber auch mal sagen, Standing Ovations jetzt hier, ich stehe jetzt nicht auf, aber Steven Spielberg, danke für die Eier, dass du das dann auch machst und dass du den Film dann auch drehst. Also das ist
glaube in dem Fall,
faszinierend, Peter,
war unser Alter so genau die richtige Zielgruppe.
Vielleicht die Zielgruppe, aber dafür war das Kino nicht sehr voll und ich glaube auch, habt ihr irgendwelche Zahlen schon gesehen? Ich habe eher das Gefühl, dass er mehr floppt als...
Ne, der ist, glaube ich, ziemlich gut gelaufen.
Ja, ich glaube auch. Und was sehr witzig ist, meine Peergroup, so denen ich auf Twitter folge, die da irgendwie posten, es gibt keinen, der diesen Film nicht liebt. Das ist unglaublich. Immer wieder schreibt einer, gerade Ready Player One gesehen, was für ein Film, der Film des Jahrzehnts, der Film der Dekade, der Film meines Lebens.
Also, ganz kurz, also so ordne ich ihn nicht ein. Ich fand, das war richtig gute Unterhaltung und schön, aber
für viele ist es
nicht
ist
in meinem Schreien oder so reintun.
Also wie der Kollege hinter uns im Kino, ich glaube, für den war es auf jeden Fall ein Top-Film, also für die letzten 20 Jahre.
Ich habe jetzt, Google sagt mir, das Budget von Ready Player One waren 175 Millionen US-Dollar, was ich vertretbar finde.
400
Millionen. Worldwide ein Spiel, Box-Office waren 470 Millionen. Und Domestic nur 114 Millionen, das ist krass.
Ja, aber krass ist auch, dass er eigentlich recht günstig war für so einen Film. Wahrscheinlich, weil einfach keine teuren Schauspieler dabei waren, oder?
Also, ja, das hast ja du behauptet. Der Schauspieler, der den Hauptdarsteller,
übrigens den Namen weiß ich noch nicht mal, wie geil ist das, weil es einfach so wurscht
Ty
ist.
Ty Sheridan. Den habe ich nämlich, weil ich gesagt habe, den kenne ich. Und der hat ungefähr in so 10 Filmen mittlerweile mitgespielt und darunter auch die zwei letzten X-Men. Mhm. Und woher ich ihn wahrscheinlich
also hauptsächlich
kannte, war Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Und daher
ja, aber der kostet dann nichts, der Schauspieler. Der also da will, das ist kein Tom Cruise, der allein schon seine 50 Millionen gibt, weil er mitspielt.
Klar, X-Men war ja auch nicht so bekannt. Ist ja, auch
aber Peter, der Schauspieler Peter, kriegt ich, kein Christian, Geld. Die Rolle, die er in X-Men hatte, was war denn das?
Keine Ahnung. Ich will das doch jetzt nur den Peter triggern. Ja.
Aber interessant ist, ich glaube, du sparst dir...
nicht teuer, dieser Schauspieler.
Du sparst dir auf jeden Fall einfach mal 100 Millionen, indem du keine teuren Schauspieler nimmst, weil 175 finde ich echt heutzutage nicht allzu viel für so einen AAA-Blockbuster.
Nö, das ist
mit
okay.
So viel CGI.
Weißt du, was mir bei den CGI ist, das ist mir am Wochenende aufgefallen. Da haben sich nämlich meine lieben Kinder haben den CG-Film Arthur und die Minimoys angeschaut. Aha. Kennt wahrscheinlich hier kein Mensch, hat's auch nicht
viel gelesen. Doch, natürlich.
Aber Christian, ist dir aufgefallen, dass der Charakterdesigner von Arthur und seine Minimoys wahrscheinlich der gleiche war, der die weibliche Hauptrolle in Ready Player One, die Olivia Cook oder wie sie heißt, designt hat?
Ja, weil das wahrscheinlich auch derselbe ist, der diese Trolls gemacht hat, oder?
Der Wahnsinn, das war also wirklich, das war fast recycelt. Also ich habe mir gedacht,
Minimoys?
Arthur und die Minimoys. Kinderfilm, kann man gucken, ist belanglos, passiert nicht viel, aber also dieser CG-Style von den Charakteren ist echt teilweise 1:1 dieser Arthur and the Minimoys oder die Trolls oder irgendwas.
Also der war auch sehr speziell, muss ich sagen, und ich weiß bis heute noch nicht, ob mir der Artstyle in der virtuellen Welt, ob mir der Artstyle wirklich gefällt oder ob es einfach passt.
Ja, mir geht
es
auch so.
Das Problem ist,
nach Spiel schauen, ausschauen.
Ist es okay, ja.
Das war kein durchgehender Artstyle. Dadurch, dass er alle möglichen Sachen,
Charaktere und Referenzen... Die hatten alle so unterschiedliche... Der Samurai sah wie ein Samurai aus und der Ninja dann aber halt auch wieder viel zu schmal und er mit seinen zu großen Augen und alles. Ich fand das so gut. Ich hatte ja befürchtet, wie das anfing. Also weil, was ich noch dazu sagen muss, nämlich ich hatte nämlich überhaupt gar keine Erwartungen an diesen Film, weil ich habe es komplett vermieden, ich war aber gar nicht mit Absicht diesmal, Trailer und sowas zu schauen.
Ja, ich auch.
Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Und ich wusste, dass es um diese Oasis geht, weil ich nämlich irgendwie die ersten 10 Seiten vom Buch am Tag gelesen habe, wo wir ins Kino gegangen sind. Ansonsten wusste ich gar nichts von diesem Film. Ich habe gesagt, ah, das klingt ja interessant. Und wie dann dieser Film losging und wie sie dann in die Welt reingekommen, habe ich sofort an Avatar denken müssen und habe mir gedacht, ach du Scheiße, wenn jetzt da die ganze Zeit diese Typen rumlaufen und er hatte so einen leichten Schlag.
Avatar, Christian, du hast recht. Du hast
und recht. Ich habe Avatar nicht ausgehalten, weil das war für mich das Schlechteste, also nicht im Sinne von schlecht gemachten CGI, die waren schon ganz gut, aber es hat nicht gepasst. Und dieser Style, es waren einfach menschliche Wesenszüge in computeranimierte Figuren reingebracht und die waren einfach, da war diese Uncanny Valley für mich so riesig, dass ich die Figuren nicht mochte. Und das hatte ich, die Befürchtung hatte ich, aber das hat sich so in Luft aufgelöst, danach, dass wirklich jede Figur einzeln anders so ein.
Ja, der hatte hier den Vorteil im Gegensatz zu Avatar. Avatar hat man dir erzählt, das ist jetzt eine echte Welt, wo diese blauen Schlümpfe da rumlaufen. Ja. Und hier hattest du ja insofern kein Uncanny Valley so schlimm, weil du ja davon ausgegangen bist, hey, die sind eh in einem Videospiel.
Richtig. Ja. Und deswegen war es dann auch okay. Ich glaube, dass mir nur der Artstyle von ihm. Einfach der Artstyle, wie der Hauptcharakter gezeichnet ist, das hat mir nicht gefallen.
Ja, sie hat mir auch nicht besonders gefallen.
Das war irgendwie ein bisschen nicht so meins, ganzen, aber das ist sehr subjektiv natürlich.
Also das, sagen wir es so, die ganzen Nicht-Popkultur-Referenzfiguren, die waren ehrlich? sehr, die sind, finde ich, ziemlich...
Auch der Bösewicht dazu, der Böse, also nicht der Agent Smith, also der
Roboter
von der Firma, sondern der World of Warcraft...
Der war genial.
Der war mir, den würde ich als World of Warcraft oder sonst irgendwas Popkulturreferenz abtun. Also,
aber wie
ich
genial meinte, war der?
Kurz aber mal war so er offiziell nicht, oder?
Nee, offiziell nicht, aber der war relativ geil. Was ich tatsächlich meinte, waren so diese, ich sehe jetzt normal aus, wie man einen Avatar halt in, keine Ahnung, die Sims oder Second Life baut. Ja.
Ja.
Diese Figuren, die fand ich ziemlich dünn. Also von der Qualität und von der Anmutung her sind die, finde ich, da ziemlich abgefallen gegenüber den ganzen anderen Figuren.
Aber was man sagen muss, was der Film hinbekommen hat, er hat sehr unterschiedliche Charaktere dann in der VR-Welt gehabt und unterschiedliche Styles und die so gemixt. Das ist, was auch der Christian vorher gesagt hat. Das fand ich auch richtig geil. Mir hat es dann zwischendrin einfach immer mal wieder bei manchen nicht so getaugt von der Optik. Dafür kam dann wieder eine andere Einstellung oder ein anderer Charakter, der war dann wieder ziemlich geil.
Ja, das war
der Koloss, also ich fand was, der Koloss aus dem All. Wie hieß das Viech?
Ja.
Hier ist
der Gigant aus
dem All. Der Gigant aus dem All, der ja auch aus einem Spielberg-Film ist, oder? Hat jemand gesagt.
Ja, der war relativ. Das war total geil gemacht. Das hat sich auch alles harmonisch zusammengefügt, visuell. Wie gesagt, ich glaube, da kann man sagen, ja, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Da kann man über Geschmack diskutieren. Aber ansonsten war das handwerklich halt grundsolide. Ja.
Und ganz wichtig, eine Sache, weil du es gerade sagst, handwerklich grundsolide, was super wichtig ist, stellt euch vor, die virtuelle Realität wäre sehr realistische Grafik gewesen. Also wirklich so, dass du sagst, ja, hey, das geht ja in Richtung Realismus. Dann hast du nicht diesen geilen Bruch zwischen der echten Welt und zwischen der virtuellen Realität. Also man musste es so videospielartig einfach designen,
das Ganze. Ja, das wäre, wobei da natürlich, ne, da gab es dann natürlich wieder diesen kleinen, ich weiß nicht, ob ich schon als Logikbruch bezeichnen möchte, wo sie den Firmenboss quasi in der virtuellen Realität die echte Welt vorgetäuscht haben. Weil die echte Welt in der virtuellen Realität, da sah auf einmal alles komplett echt aus.
Ja, aber das gibt es ja auch.
Das Denken an.
Da kann ich dagegen halten, das kann es ja auch geben. Aber gerade diese ganzen Online-Games wie ein Overwatch oder ein World of Warcraft oder solche Games, die könnten auch realistisch aussehen, auch jetzt, heute schon, tun sie aber nicht.
Peter, du hast natürlich vollkommen recht, was ich damit nur sagen will. Ich sage nicht, es ist kein wie unrealistisch. Sondern das ist einfach so, es passt in das Gesamtbild nicht, weil wenn es diese ultra-realistischen Sachen gäbe, würde ich jetzt mal sagen, hätten wir die in der Theorie irgendwo draußen im restlichen Spiel auch mal sehen müssen.
Das stimmt.
Ja, also es ist kein schlimmer Fehler, aber es ist ein Widerspruch.
Das war doch, also ich glaube, noch bei dem Autorennen, da da waren teilweise sehr arg realistische Szenen auch dabei. Gut, ich meine, schlechtes Stadt, Beispiel ist King Stadt Kong, eigentlich. Der King Kong.
Die Stadt. Ja, King Kong. Aber die Stadt war realistisch, stimmt, und da war nur der King Kong dann reingerendert.
Die Stadt war relativ realistisch, hat sich aber in der Entfernung immer aus irgendwelchen Polygon-Maps zusammengebaut. Also ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ob ich die Stadt so sehen möchte. Aber nachdem sich da auch die Straßen bewegt haben und der ganze Kram, ich kann es nicht so wirklich so, also ich finde, es war in der Logik des Films ein gewisser Bruch, kein schrecklicher
Weltuntergangsbruch. Ich fand die Szene sehr geil. Ich fand es deswegen sehr geil, weil sie endlich, weil sie ein bisschen zum Nachdenken war, obwohl es wenig zum Nachdenken war, aber ich fand
die. Sie hat so ein bisschen mit der Welt gespielt, also man hat endlich mal die Welt so ein bisschen gemerkt und wie sie mit den Realitäten gespielt haben.
Taxi, was wolltest du gerade noch dazu sagen? Visuell müssen wir den Taxi eigentlich eh nach vorne.
So ein Highlight fand, ich glaube gar nicht, dass das irgendwie ein Budget-Thema war, sondern die haben ja bewusst das eingesetzt, weil es gab ja, jetzt kann man es ja spoilern, diese Shining-Szene, die war ja ultra-realistisch.
Oh, die Shining-Szene, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Und, ich muss sagen, weil wir jetzt so, ich fand, ein bisschen haben wir so ein bisschen über den Film gerantet oder er ist noch nicht so mega positiv weggekommen. Also ich erinnere mich...
Okay, dann ist es falsch angekommen.
Oder ich bringe ich die Fazit rüber, kommt dann noch. Also ich glaube,
aber ich muss gleich erwähnen, ich habe richtig 4 große Highlights, die den ganzen Film echt fantastisch machen. Das ist eben diese Shining-Szene.
Ja, wie konnten wir die vergessen bis jetzt? Ja, klar.
Ja, eben. Hätte man schon noch angesprochen, das stimmt schon. Weil ich wollte vorhin nämlich noch sagen, wegen teuren Schauspielern, dass sie doch Jack Nicholson hätten reinbringen müssen.
Ja, dachte ich auch.
Wobei der wahrscheinlich auch nichts mehr kostet.
Okay, Tags Nummer 1, Shining-Szene.
War für mich Chucky.
Ach, wie geil, stimmt.
Das fand ich...
Stimmt,
fand
der tauchte ja auch noch auf. Ne?
Total geil.
Aber der war schon... Also das fand ich zwar nett, also es waren ja einige, es gab auch mal einmal Freddy Krueger zu sehen, aber die waren scheiße gemacht. Also ich fand auch Chucky scheiße gemacht, leider. Okay. Weil, was mir da gefehlt hat, war einfach, wenn man die Chucky-Filme kennt, der ist nicht so geschmeidig animiert wie eine Computerfigur, sondern der ist eine Puppe. Und das ist total billig und das hätte auch in der Referenz da billig aussehen müssen.
Also es war ein bisschen so wie Yoda auf einmal in dem Angriff, der
Gummiball, genau,
durch die Gegend springt und vorher so eine Marionette ist. Genau.
Aber okay, ich finde es interessant, dass es ein Tax-Highlight war. Also Nummer 2 Chucky, okay.
Nummer 2 Chucky. Nummer 3.
Genau, das dritte habe ich gerade nicht
parat. Dann nehmen wir einfach Nummer 4 als nächstes. Das waren ja 4 Highlights.
Ja, ich muss mir nochmal...
Aber ganz kurz zu Chucky, und da kommt noch eine Sache, auch wenn wir dann wieder ins Negative kurz abdriften, aber vielleicht sagt ihr, das ist gar nicht so. Es waren unglaublich viele Popkulturreferenzen. Ich hatte das Gefühl, dass manche Popkulturreferenzen einfach nur abziehbildmäßig drin waren, dass sie halt auch da sind.
Ja,
und vielleicht war es bei Chucky genauso.
Naja, und aber warum auch, Chucky?
Und dann vielleicht, und dann vielleicht auch irgendwie unrealistisch gewirkt haben, weil sie gar nicht so genau recherchiert haben, dass das gut passt, dass das
realistisch ist. Hauptsache, kommt halt mal vor.
Dass es auch die Fanboys wirklich, dass sie sagen, ja, stimmt, das ist der Charakter.
Ich glaube, das haben sie nur gut gemeint. Also ich finde, wenn du gesagt hast, Abziehbild, Popkulturreferenzen, dann hätte ich jetzt nicht Chucky erwartet, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das ist ja schon echt schon fast nischig. Es gibt zwar immer wieder mal Filme, die sind total trashig. Jetzt auch der letzte Cult of Chucky, glaube ich, war das, der rauskam. Und da ist eine spezielle Fangruppe und da hätte ich jetzt Steven Spielberg nicht dazu gezählt, ehrlich gesagt. Mhm. Deswegen für mich hat es gewirkt, weil halt einfach, also ich fand ihn zwar nicht gut animiert und alles, aber ich fand einfach, Chucky voll geil.
Chucky ist da, genau, war voll geil, okay.
Ja. Ich habe meine Highlights wieder gefunden.
Ah, Nummer 3, Tax, Nummer 3.
Ja, Nummer 3 hatte ich schon mal erwähnt, gar nicht jetzt in spezieller Reihenfolge. Ich fand einfach diese ganzen Kurator-Szenen total schön gerendert. Super spannend und mich hat es total in den Sessel gefesselt, weil ich dachte, da gibt es jetzt wirklich was Spannendes zu beobachten. Also
das war könntest großartig.
Bitte nochmal diese Szene sehen, nochmal zurückspulen.
Ja.
Und wenn dann eben hier der Filmemacher dann in die damalige Kamera so gesehen hat, so als würde er dem späteren Zuschauer einen Tipp geben.
Das war super genial gemacht. Auch der Kurator selbst war super cool animiert.
So geil. Und es mündet dann darin mit dem Schluss, den wir ja noch gar nicht besprochen haben, hat er sich digitalisiert oder nicht? Oder wer bin ich und wie viele?
Ach so, also, der wo ich den Namen leider nicht weiß, der Kompanie.
War er dann das Programm selber, oder wie?
Die Frage ist tatsächlich, hat der Schöpfer, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe, hat er tatsächlich irgendwie seinen Geist als KI im System verewigt? Ja, das ist ja so die Frage, die er am Ende offen lässt.
Mhm. Weil er war ja beides, er war ja jung und alt, gell?
Ja, ist quasi sein Geist eigentlich die KI, ja? Ja, wobei, also ganz ehrlich, bei sowas, bei so einem Film, ich würde dem Film da jeden philosophischen Anspruch absprechen und sagen, sowas wirkt auf mich dann immer ganz furchtbar aufgesetzt. Weil der Film hat zu keiner Sekunde irgendwie den Anspruch, wirklich zum Nachdenken anzuregen.
Ja? Keine Moral.
Nicht mal bei den Rätseln.
Und digitalisiert Mann, euch.
Keine Rätsel, es hat keine Moral. Mein Gott, und dieser eine kleine Versuch, also für mich persönlich, das brennt mir gerade schon auf den Nägeln, ja. Also der Versuch in der normalen Story ein bisschen sowas wie eine Wandlung und moralische Werte auf Entdeckung hinzukriegen, war ja letztlich am Ende, wo dieser IOI-Chef, ja, wo er jagt die mit der Pistole und will sie erschießen und alle ballern. Und dann macht er diesen Van auf, schaut zu, wie der Junge hier seinen
das Easter Egg
findet. Und dann ist er so, oh mein, jetzt hat er das Ei, ach, ist das alles schön, ich erschieße ihn doch nicht. Was war denn das für eine Kackszene? Also ganz ehrlich, das ist aber wieder genau der Punkt. Also die Handlung war einfach von vorn bis hinten Blödsinn.
Ja, aber ich glaube an der Stelle, Philipp, bist du jetzt auch wieder bei Spielberg angelangt. Das hat bei mir wieder voll funktioniert, weil ich einfach wusste, das erwarte ich jetzt von einem Spielberg-Film, dass der dazu
endet. Es war aber trotzdem in dem Punkt Blödsinn.
Ja.
Das war schon Blödsinn. Also es gab ein paar Szenen, wo ich einfach ganz laut Bullshit rufen muss. Ja. Von der Story her, nicht die ganze Szene. Und das macht den Film jetzt insgesamt tatsächlich, weil es darauf bei dem Film nicht ankommt, für mich auch nicht wirklich schlechter. Mhm. Ja. Aber es gab einfach so ein paar Szenen, also die Logikfrage, die darfst du sowieso nicht stellen. Aber so ein paar Sachen waren halt einfach das zu allen vorne weg. Ja, war halt einfach eine der größten Bullshit-Szenen überhaupt.
Ja, aber sowas gab es. Und ganz ehrlich, da bin ich auch echt an dem Punkt, dass ich das gar nicht so schlimm mitbekommen habe, obwohl mich eigentlich so Szenen auch gern mal nerven. Das ist ja auch ein Punkt, warum ich nicht so der riesen Action-Film-Fan bin. Es liegt einfach daran, dass ich zu sehr oft so Sachen dekonstruiere, was schade ist, weil wahrscheinlich könnte man da viel mehr so Filme auch genießen. Mm. Bei dem Film war es mir relativ wumpe, weil ich einfach da schon so angetan war von dem ganzen Setting, von den Anspielungen, auch von diesem Spielberg-esken, dass ich weiß, so jetzt kommt einfach das große Happy End und alles ist gut. Und dass dann noch so ein pseudo-offenes Ende ein bisschen gemacht wird, wer ist die KI und wo ist er und so weiter. Ja. Das ist nett, habe ich keine Sekunde mehr nachgedacht danach. Also das habe ich
schon wieder vergessen. Das ist auch okay. Wie gesagt, das Ende mit der offenen KI, ich meine, da denke ich auch nicht drüber nach. Also es regt mich jetzt auch nicht zum Nachdenken an. Und ich versuche den auch nicht so schlimm zu dekonstruieren, weil tatsächlich sonst würdest du wahrscheinlich jede Szene in der Luft zerreißen können. Ja. Aber es gibt so Szenen, also ich habe da ein wahnsinniges Problem, wenn mich was so spontan anspringt, schon während ich den Film sehe, das zu
ignorieren. Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist, bei mir ist das immer so ein Glücksspiel bei einem Film, ob mich das jetzt triggert oder nicht. Also ich habe immer dieses Beispiel eben auch wieder aus Avatar, wo der da seinen Rückspiegel in dem Mech hat, wo die alle mit 3D-Displays und super Zeug haben und er hat einen Rückspiegel in seinem Mech und quasi Wackeldackel und seine Klorolle mit der Häkeldeckel drüber hin. Und das, also wenn mir der Film einfach auch Gelegenheit gibt, ihn zu dekonstruieren, weil mich solche Sachen ablenken, dann triggert mich das. Aber im Normalfall, ihr kennt mich ja, mein Filmgeschmack ist nicht so, dass ich sage, es muss wahnsinnig anspruchsvoll sein. Nee. Ansonsten dekonstruiere ich das ganz und gar nicht. Und gerade eben Ready Player One hat mir gar nicht die Luft gelassen zum Atmen und dass ich groß drüber nachdenke. Ja. Genauso auch diese Rätsel, das habe ich einfach abgetan. Ich habe gesagt, na okay, es dient dem Zweck.
Es war mir dann auch wurscht. Ich wollte dann einfach sehen, so, oh, jetzt hat er es gelöst. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, ich habe noch nicht mal das Rätsel verstanden und er hat die Lösung schon, aber ich will ihm jetzt zuschauen, was er macht. Das war dann also wirklich einfach
der bei mir war es tatsächlich so, ich weiß, was du meinst, Christian, ich hatte in den meisten von den Render-Szenen hatte ich diese Luft auch nicht, dass ich da anfange zu dekonstruieren. Mhm. Bei mir kam diese Luft nur meistens in den Realwelt-Szenen, weil die einfach so hirnrissig waren, dass sie mich nicht gefesselt haben. Also die Realwelt-Szenen haben mich im Gegensatz zu den animierten Sequenzen nicht wirklich gefesselt, weil erstens, die waren halt einfach total blödsinnig, die waren vorhersehbar, dass alles zu spät ist, ja, also
ja, Spielberg. Sagen, also Spielberg, genau, da kommt jetzt der Spielberg zum Tragen, weil der hat dann halt auch seine Charaktere und die hat aber so gut reingebracht und die sind Klischee und die sind überzeichnet, aber es hat genau gepasst. Und ich fand das echt dann nett und drollig, wie sie sich in der echten Welt helfen. Und es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, natürlich, aber ich fand's
super. Das fand ich auch so, das so war cool.
Echt der Spielberg, total. Ja, ja. Manche Sachen, also ganz oft, also gerade speziell am Ende, wenn er dann diesen Schlüssel nicht reinkriegt und dann denkst du dir halt jetzt, Alter, gut, jetzt
bitte
ist
bitte hier unterschreiben.
Da hat nur noch gefehlt, dass der Lieferwagen mal nicht anspringt. Das hat
solches, genau.
Sowas kann ich übrigens nicht mehr sehen, hinterher. Also das triggert mich enorm. Diese typischen Standard-Szenen, ich glaube, da machen sie es jetzt nicht mehr, da haben sie es auch mal gemacht, das triggert mich so sehr. Und dann, Christian, dann kenne ich auch dieses Phänomen, ich habe auch schon mal, meistens ist das eher, wenn man in Gesellschaft Filme anschaut und irgendwann schwenkt das um, dass der Film einfach an manchen Stellen sau doof ist, dass man anfängt, sich nur noch über den Film lustig zu machen und dann jeder Szene etwas findet.
Prometheus,
da wird es bei mir auch gut funktionieren. Und ich glaube, das kann dir bei dem Film passieren. Mir nicht, weil ich einfach zu sehr angetan war von dem ganzen Setting und von den ganzen Anspielungen.
Ja, genau. Gekannt in Adventure. Also ich hatte mal früher davon gehört, aber ich habe es wieder vergessen gehabt.
Was hast du gekannt?
Ja, also ich habe es wirklich jetzt da nochmal recherchiert.
Das war tatsächlich Raum oder was? So. Ja, das war übrigens auch das einzige Rätsel, was ich jetzt, also das war das für mich persönlich das schlechteste Rätsel.
Aber ich wusste es nicht, weil ich dachte echt, was gibt es
also da? Ganz kurz mal zur Aufklärung, das war jetzt wahrscheinlich nicht ganz verständlich. Also ist das dritte Rätsel, oder? Wo sie dieses Videospiel auf welchem Atari oder was war das?
VCS 2600.
Okay, und das Spiel, das hieß Adventure. Das ist alles vor meiner Zeit, deswegen frage ich gerade so doof.
Ich hatte das, ja.
Und da gab es irgendwie einen geheimen Spiel Raum, auch? Oder wie?
Bitte?
Da gab es irgendwie diesen geheimen Raum oder diesen dunklen Raum.
Genau, das war tatsächlich, wie sie auch im Film gesagt haben, war das erste Easter Egg der Spielegeschichte. Du konntest in den dunklen Raum gehen, wo du quasi gar nichts gesehen hast, immer nur so 4 Pixel mit deiner, also Pixel am Atari VCS 2600 heißt
halber Bildschirm,
ja. Also immer nur so ein 4 Pixel breites, 4 Pixel hohes Feld um dich rum war erleuchtet und irgendwie konntest du dann in dem dunklen Raum, wenn du alles abgegangen bist, gab es irgendwo einen unsichtbaren Schalter, ich weiß aber nicht mehr, ja genau, der hat dann den Namen des Entwicklers angezeigt, das war halt das allererste Easter Egg. Okay. Fand ich jetzt als Rätsel und als Endherausforderung in diesem ganzen Spiel relativ grenzwertig, weshalb sie ja auch noch diese riesen Schlacht drumherum hatten. Ja.
Da ist meine Frage.
Die Tatsache, da bin ich, da, das ist, ich weiß, das ist wieder so ein Logikding, aber das ist auch was mich quasi, eine der wenigen Sachen, die mich in der virtuellen Welt, obwohl es eine halbvirtuelle Welt ist, direkt angesprungen haben, war tatsächlich diese IOI-Typen. Die haben eine Horde von 100 Nerds, die größten Experten der Welt in Popularkultur sind. Und keiner von diesen 100 Vollidioten kommt auf die Idee, dass man das Spiel nicht einfach durchspielt, sondern wenn man das Easter Egg jagt, in dem Spiel das Easter Egg sucht.
Ja,
doch, die
da gebe ich dir recht, Philipp. Ich glaube, das war einfach mal, und da sage ich wieder, Spielberg darf das, romantische Verklärung, nur wenn du ein echter Nerd bist, wenn du wirklich das Ganze lebst, nicht so wie der Typ, der bei dem alles aufgesetzt ist, dann kannst du diese Rätsel lösen und dann kannst du das schaffen. Deswegen,
ja, wobei das passt auch nicht, weil die Typen, die da für den Konzern diese Rätsel gelöst haben, waren zumindest optisch die Prototyp-Nerds.
Das stimmt, das habe ich auch nicht verstanden, als dann einmal bei den IOI-Leuten auch die mit den roten Haaren da gab, die dann
so ein Nerd-Mädchen
war. Wo ich dann gesagt habe, das passt jetzt auch nicht zu IOI, aber egal. Meine Frage ist, heißen die wirklich IOI oder war das auch falsch übersetzt und die heißen eigentlich 101 IOI. Oder 101? Nee,
die heißen wohl IOI. Das ist eine Abkürzung. Ich habe es mal irgendwo gelesen, was die Abkürzung bedeutet.
Ja, das war eine Abkürzung. Es wurde kurz erwähnt. Ich habe ja am Anfang immer gedacht, aber das ist ja leider nicht IOI, dass es hier 101 ist und binärweise, ja, weil die doch gesagt haben, das sind ja die Sechser, weil sie alle nur eine Zahl sind und keine Nummer. Und dann passt es ja leider nicht, weil es hätten ja die Fünfer sonst sein müssen.
Ja, die Sechser war, weil die Nummer auf diesen Anzügen von den Typen oder auf den Helmen, die fing immer mit 6 an, was natürlich auch ein totaler Schwachsinn ist, aber
Ja, dass sie halt eine Nummer sein und dass sie keine Namen haben durften.
Genau, deswegen waren es halt die Sechser. Und auch so, also dieses, wie gesagt, also da gab es, ich komme jetzt schon wieder zu sehr ins Nachdenken, es gab so ein paar Sachen, die tatsächlich ziemlich, ziemlich sinnlos waren, aber wie gesagt, es hat dem Film beim Anschauen einfach keinen Abbruch getan. Aber
das ist eine wichtige Sache, Philipp, ich glaube, das ist wirklich ein Film, wahrscheinlich passiert es, wenn man viel drüber nachdenkt, fallen einem die Sachen Das Gute an dem Film ist, man kann sich da, wie lange ist er, 2 Stunden, oder war er circa?
Kannst 2 Stunden
das Hirn ausschalten. Du kannst dich einfach berieseln lassen. Es hat auch ein bisschen was, ich dachte anfangs immer so, das war so ein, das kennt ihr vielleicht, so typisches Gedankenproblem, so, oh, da muss ich unbedingt danach rausfinden, welcher Regisseur, das war bis mir wieder eingefallen, dass es Spielberg ist, weil ich dachte, das war sicher einer, der hat Musikvideos vorher nur gedreht, weil es vom Style her Musikvideo-Style war. Naja, dann ist mir eingefallen, das war dann doch ein anderer als ein Musikvideoregisseur.
Ja, also ich finde, er hatte
Unterhaltung, wirklich Unterhaltung.
Ja, es war pure Unterhaltung und als solches muss man es sehen. Also am besten, wenn man Nachdenken verhindern will, davor und danach schnell 2 halbe oder 2 Starkbier auf Ex reinkippen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du darüber nachdenkst, gleich 0. Ja. Weil im Prinzip, wie gesagt, während wir jetzt sprechen, fängt mein Gehirn dann leider immer an, Sachen zu dekonstruieren.
Deswegen das ist aber witzig. Ich habe die Sachen gar nicht mehr so parat. Und was jetzt passieren kann, ist, dass ich mir, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, was ja wahrscheinlich erst zum Blu-ray-Release dann sein wird, mir deine Kritik zu Herzen nehmen und mir da drin gucken, aber ich glaube, die werde ich so schnell wieder auf die Seite legen und einfach nur wieder gucken.
Ja, muss ich einfach nur gucken. Das ist leider was ich ganz schwer kann. Wenn ich es einmal gesehen habe, sehe ich es immer wieder.
Okay. Ja? Cannot be unseen. Aber da kann man
nochmal eine Schleife zurückmachen.
Würde ich gerne langsam auch zum Fazit kommen, weil wir waren gerade schon in die Richtung Fazit unterwegs.
Okay, aber ich hätte ganz gerne, dann machen wir noch vor dem Fazit, weil ich fand es so toll, dass der Tax seine 4 Highlights aus dem Film genannt hat, dass ich das gerne auch in die Runde, ob jemand parat hat, was ihn denn als Popkulturreferenz am meisten geflasht hat oder sei es auch sonst irgendwas an dem Film am meisten. Es kann ein Musikstück oder sonst irgendwie sein.
Also ich fange einfach mal an, oder?
Ja, fang mal an.
Also, was ich natürlich immer wieder geil finde, einfach weil es auch wieder auf einen meiner Lieblingsfilme referenziert, war die heilige Handgranate. Ja? Mm. Der Einsatz der heiligen Handgranate ist für mich natürlich ganz großartig.
Hab ich nicht gedacht. Ich habe gemeint, das ist Worms. Ich habe es auch zum Christian gesagt, das ist doch in Worms. Aber das die Anspielung habe ich nicht verstanden.
Die heilige Handgranate, Klassiker.
Holy Grail, oder?
Holy Grail, ja. Monty Python.
Monty Python.
Okay.
Und ich habe aber jetzt auch an Worms gedacht, stimmt, ja.
Wahrscheinlich aus Worms her, ja.
ganz her. Ja, natürlich. Ganz hoch oben war natürlich auch hier der Mecha-Godzilla. Ja, Mecha-Godzilla war so ziemlich super geil.
Da schließe ich mich direkt an. Das ist auch bei mir eins der absoluten Highlights. Obwohl ich gar nicht so der riesen Godzilla oder sonst was Fan bin, aber ich fand das einfach so genial gemacht.
Das überrascht mich beim Peter schon ein bisschen, ja.
Das hat mich aber geflasht. Das hat mich richtig geflasht, fand ich mega.
Nee, ich hab als Kind die ganzen Godzilla-Filme verschlungen, die alten.
Als Kind? Warum als Kind? Ich habe die alle hier.
Ich kann die auch heute noch gucken, aber das ist halt so bei mir so ein Jugendding, ne?
Ja, klar.
Das waren so die ersten, ich will sie nicht Horrorfilme nennen, aber so die ersten Monsterfilme, die ich gucken durfte, weil ich glaube, meine Eltern haben damals beschlossen, das ist so bescheuert, ja? Da nimmt der Junge garantiert keinen Schaden, den er nicht schon hat. Insofern war das okay, da konnte ich die gucken ab und zu mal. Der DeLorean, der ist ja sowieso, ne? Da muss ich nichts dazu sagen.
Den hätten wir cool in Szene setzen können, ich glaube. Also,
genau.
Ja, der war einfach so dabei. Man hätte auch mal für Taxi mal hinschreiben können, dass es der DeLorean ist.
Ja, das wäre
ja, na, vor allem.
War da nicht Catwoman mitgespielt?
Schneller wird das dann so ein Blitz
kommen. Catwoman kam auch mal vor, ja. Catwoman hüpft da auch.
Aber ich muss jetzt hier einwerfen. Meine Referenz schlechthin, und das war auch dieses 10 Minuten des Films, da bin ich wirklich da gehockt und fand es einfach nur geil, war Shining, weil da bin ich, das
Shining war groß.
Das war so gut, auch im Detail, wenn dann im Hintergrund das Dreirad steht und so, das war einfach nur so unglaublich gut.
Das war schön gemacht und muss ich nochmal sagen, widerlegt natürlich ein klein bisschen auch meine These, dass nichts anderes in dem Film so realistisch war, wie diese Kammer, die sie da gebaut hatten. Das Shining-Ding war natürlich auch sehr realistisch.
Ja. Ich liebe ja auch diese Schneeszene in Shining, also mit diesem blauen, kalten Licht und dann neu super, interpretiert. Also
super, und was dann so gut war auch, als sie gezeigt haben, wie diese IOI-Typen dann scheitern und in diesem Labyrinth scheitern und so, und es war so echt genial. Das war meine Szene und meine Anspielung.
Und ich muss aber ganz kurz auch sagen, das schließe ich jetzt an meine Lieblingsszene noch, ja. Die Referenz, die ich am meisten vermisst habe, war Ghostbusters.
Oh, wo war Slimer?
Monkey Island ist schlimmer, aber Ghostbusters ist schlimmerer.
Tax nicht das Ghostbusters mit den vier Mädels, aber das gab's nie, über das sprechen wir nie.
Oh, reden wir nicht drüber, Tax.
Nee, aber das ist so das klassische Ghostbusters, hier ein Slimer, ein Marshmallow Man oder irgendwas.
Ein Marshmallow Man,
das hat mir echt gefehlt. Ja.
Haben sie wahrscheinlich die Lizenz nicht bekommen, weil da habe ich mir auch während des Films einmal die Gedanken gemacht, wie schaut es da eigentlich mit den Lizenzen aus? Und ich habe mal kurz überlegt, sind da viele Anspielungen so aus derselben Ecke, aber das kann man eigentlich so nicht sagen, oder? Es war schon sehr breit gestreut von den.
Es war selber, aber ich hab diese Liste aller Referenzen von Ready Player One gerade vor mir, und wenn man danach Ghostbusters sucht, ist das zweimal drinnen. Dogs and Cats Living Together, Mass Hysteria is a quote from Ghostbusters.
Ja, ist ein Quote.
Hm? Genau, ein Quote von Ghostbusters. Okay. Also solche Sachen sind schwer zu finden natürlich. Und eine ist mir mit einer komischen Zeitangabe, zeigt aber nicht hin, was das ist. Also es wurde auch nochmal dann.
Weil du sagst, Referenzen, es gibt eine Webseite, wo die alle aufgeführt sind, glaube ich.
Ja. Nicht nur eine. Richtig, ja. Nicht
da
nur eine.
Also da können wir mal den besten Link, den wir gefunden haben, in die Shownotes packen, weil das ist nochmal ganz nett, da einfach mal drüber zu scrollen, ob man alles gefunden hat, und man wird feststellen, man hat nicht mal 50% entdeckt.
Ja. Packen wir in die Shownotes. Schaffst du gar nicht. Also gerade in den Massenszenen am Schluss, wo hier diese Schlacht
ist, der Wahnsinn,
Burg, da ist ja quasi. Wahrscheinlich ist jeder Charakter, der da rumläuft, eine Referenz zu irgendwas.
Ja. Heldenschlacht.
Also ich glaube, ich meine, irgendwo im Hintergrund Batman gesehen zu haben.
Aber Batman war mehrmals, glaube ich, sogar drinnen.
Ja, der stand mal irgendwo noch rum, und in diesem Werbespot geh klettern mit Batman war der ja auch.
Ach ja, krass.
Genau.
Ja gut, Christian, deine?
Ja, meine Topster, die wurde jetzt aber auch schon mal erwähnt, auch Mechagodzilla, weil ich ein riesen Godzilla-Fan und jedes Mal glaube, wenn aus Amerika ein Godzilla kommt, dass der gut wird, und dann jedes Mal so enttäuscht bin, wie letztens von dem leider vielversprechenden Godzilla. Aber Gott sei Dank kam ja da bald danach ein japanischer Shin Godzilla, der wieder sehr gut war.
Nein, also Mechagodzilla. Keiner hier was weiß. Es gab einen, wie hieß der?
Shin Godzilla gibt es auch bei Amazon Prime. Ist sehr zu empfehlen. Ja.
Shin-Bein-Godzilla?
Nein, Shin. Und aber halt nicht nur Mechagodzilla, sondern halt genau dann auch noch dieser Fight mit dem Gundam-Robot gegen Mechagodzilla, wo ich auch dachte, jetzt sollten sie eigentlich so Neon Genesis Evangelion auspacken, wo auch, gibt auch Referenzen da drauf, habe ich in der Liste gesehen, ich habe es im Film nicht gemerkt, weil ich einfach dieses Kaiju vs. Mecha-Warrior unglaublich geil finde und deswegen ja auch Del Toro so mag. Mhm. Also das war mein absolutes Highlight, und dicht dahinter war die Szene mit Goro aus Mortal Kombat.
Stimmt.
Das Ding reinkommt und er wegzieht, der dann auch noch mit einem total geilen Alien-Referenz beendet wurde.
Ja, die war cool, das stimmt.
Stimmt, ja, mega, das war ja richtig genial. Ja, du hast recht. Ja, da waren dann doch einige noch drin, wo ich jetzt erst wieder dran denke.
Ja, cool. Die vergisst du aber auch einfach.
Ja, so die Alien-Referenz, die Alien-Referenz war so unglaublich gut.
Das war so wahnsinnig gut.
Ja. Tax, deine vier hatten wir ja schon, ne? Waren das dann eigentlich
auch? Habe ich gar nicht hinzuzufügen. Also,
ja. Und danke, dass du vorhin nochmal Shining gesagt hast auch. Also für mich war Shining dann wirklich, wenn ich gerade dran denke, die würde ich gerne jetzt gleich nochmal anschauen, die Szene, weil die echt einfach geil war.
Ja. Und ich habe sogar die Badewanne-Szene vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, was passiert mit der Badewanne, und dann ist erst mir wieder eingefallen, schau in den Spiegel.
Ja, genau.
Ja, komischerweise fanden wir die Shining-Szene alle mit am besten, haben sie aber die erste Hälfte des Podcast-Casts quasi komplett vergessen. Ne?
Naja, ich habe jetzt gerade nochmal erwähnt, ich habe es mit Absicht ausgelassen, weil ich fand sie handwerklich unglaublich geil gemacht, und in dem Film, sie hat für mich auch nicht so richtig reingepasst, es war cool gemacht, mit dem, habe ich nie gesehen, ist der denn gruselig?
Ja,
das war schon sehr geil. Und Shining gehört leider nicht zu meinen Lieblingsfilmen, weil ich A, mit Kubrick ein Problem habe und B, mit King sowieso manchmal auch als Vorlage. Und ich mich noch immer daran erinnern kann, dass er damals, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, kam gleichzeitig eine Verarschung im Mad-Magazin, was ich um Welten besser fand als der Film. Leider.
Also das hatten die Mad-Magazin-Verarschungen aber alle so an sich, die waren oft besser als der Film.
Ich finde, jeder, der diesen Film mag, soll sich nicht auf den Schlips getreten fühlen, weil ich kann das schon verstehen, dass der so hoch im Kurs ist. Irgendwie habe ich damals verpasst, eine emotionale Bindung zu dem in meiner Jugend aufzubauen und deswegen leider halt nicht diese. Sowas wie Goonies, da wäre ich wahrscheinlich im Kino schreiend rumgehüpft.
Ja, aber man muss sagen, Gremlins habe ich auch nicht entdeckt, wollte ich vorhin auch schon sagen, habe ich jetzt nicht entdeckt, aber vielleicht findet man die in der Referenzenliste.
Das heißt, wir stellen fest, es gibt noch genügend Popkulturreferenzen, die noch nicht beleuchtet worden sind, oder gibt es vielleicht mal einen Teil 2?
Ready Player 2, oder?
Aber The Missing Link heißt ja. Bitte kein Ready Player 2, also das, ich glaube, nochmal funktioniert es nicht.
Wer weiß.
Ja, anders dann vielleicht. Ne?
Vielleicht eine Netflix-Serie oder so.
Ah ja, das könnte sein. Ja, aber dann würde ich nochmal sagen, dass wir nochmal kurz reihum ein bisschen Fazit geben, oder? Und einfach nochmal abschließend jeder was zu sagt. Wer will einen starten?
Genau.
Ich fange gerne mal an. Oder? Genau. Ja, gesagt, lass mal Peter fangen an.
Oder Peter. Peter Bär, dann
fang ich mal an. Also grundsätzlich, ich glaube, der Film funktioniert nur, wenn man ein bisschen ein Fable für diese ganze Popkultur-Thematik hat. Weil ich glaube, sonst wird der Film entweder langweilen, oder man hat wirklich dann einfach Bock auf viel Action und Bums und nach 2 Stunden geht man raus und hat den Film nach weiteren zwei Stunden einfach komplett vergessen. Das glaube ich erstmal. Also da sollte man schon affin für sein, für das ganze Thema. Und dann muss ich sagen, ich habe nicht mehr erwartet, als ich bekommen habe. Ich finde Spielberg geil, ich fand die Optik geil, ich fand die stringente Handlung eigentlich ziemlich cool, weil da konnte ich mich komplett auf den Rest konzentrieren und musste gar nicht groß nachdenken. Deswegen von mir absolute Empfehlung, wenn man einen Fable fürs Thema hat. Ansonsten würde ich sagen, eher nicht unbedingt anschauen.
Ja, ich mache mal gleich weiter. Also ich kann den Film dennoch empfehlen. Man sollte das Genre schon kennen. Und wir haben ja gar nicht erwähnt, wir haben den Film in 2D angeschaut. Und mir hat das 3D nicht gefehlt, aber mir geht gerade durch den Kopf, wie wohl diese Kuratoren-Szene in 3D ausschaut.
Ja.
Also vielleicht muss ich mir das dann nochmal in 3D anschauen.
Müssen wir nochmal Kino gehen?
So mein Fazit, ja, vielleicht.
Okay, aber kann du wirst ja auch sagen, simulieren. Du würdest sagen, man kann ihn sich auch mal anschauen, einfach so.
Ohne. Ja, also ich glaube, wir schauen ihn daheim auch auf jeden Fall nochmal an. Also der wird bei uns auch definitiv konsumiert, nicht nur von mir.
Cool. Philipp?
Ja, also ich bin da eigentlich dabei. Also das hat sich definitiv gelohnt, den Film im Kino anzuschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er auf dem Smallscreen genauso gut funktioniert wie im Kino. Mhm. Das ist das eine. Ich glaube, das ist einfach ein Film, der im Kino besser funktioniert. Kann ich mich aber täuschen. Ich werde es ausprobieren, weil auch ich werde ihn zu Hause mit meiner Frau nochmal angucken. Die hat so ein halbes Faible für Popkultur. Also die hat nicht so einen Schaden wie ich, was das angeht. Aber sie ist da auch nicht völlig raus. Ja,
irgendein Normal muss es ja in der Familie geben, gell?
Ja, normal, soweit bin ich jetzt nicht gegangen. Aber nein, also die wird mit vielen Referenzen was anfangen können. Die fragt wenigstens nicht, was der DeLorean ist, Tax. Und ja, also das, wie gesagt, dann können wir ja nochmal ein Revisited machen, wenn wir das zu Hause nochmal angeschaut haben, was die weibliche Seite dazu sagte. Generell, ich kann es jedem ans Herz legen, der ein Nerd ist. Wenn du kein Nerd bist, lass es, du hast keinen Spaß.
Ja.
Und was ich als Fazit außerdem nochmal hinzufügen möchte, die Bedienungen im Hans im Glück sind einfach unglaublich langsam. Also geht's woanders hin nach dem Kino.
Sondern wenn man nur ein Bier trinken will.
Das ist wie Hans Solo. Hans im Glück.
Oh, das wird wahrscheinlich Hans der nächste Film, den wir zusammen anschauen.
Das wäre natürlich gut, aber der kommt ja erst Weihnachten.
Im Glück. Das behaupte ich immer noch. Nehmt mich beim Wort. Hans Olo wird verschoben bis Weihnachten. Nehmt mich beim Wort. Ich glaube nicht, dass der jetzt im Mai kommt oder wann auch immer.
Ja, das kann ich da irgendwie einen Stellvertreter schicken oder so?
Dann machen wir mal mit Christian noch weiter. Der wollte noch was zu Ready Player One sagen. Nicht, dass wir jetzt komplett abschweifen.
abschwufen. Ja, also von mir auch, falls es irgendwie negative Stimmung in meinerseits zu diesem Film gab, das war vielleicht nur gesagt, weil man allgemein darüber geredet hat. Ich kann den sehr empfehlen und gebe da volle, keine Ahnung, 4,5 Multiplayer-Universen von 5 für diesen Film. Und freue mich auch schon, den wiederzusehen, diesmal dann auch im O-Ton, weil ich glaube, dass da manche Details echt im O-Ton besser funktionieren. Und ich werde mir nicht auf den Fernseher anschauen müssen, sondern kann ihn mir im Heimkino angucken, weil ich glaube, meine Frau kriege ich da eh nicht dazu. Aber nachdem ich ja für jede popkulturelle Referenz sowieso ein totales Fable habe, war das echt mein Ding. Man könnte, das Einzige, was man vorwerfen könnte, ist, dass nicht genug drinnen, also es waren genug drin, aber es wären so ein paar Sachen, die man sich doch gewünscht hätte, Ghostbusters, Gremlins. Und mir ist gerade eingefallen, Portal wäre halt der Wahnsinn gewesen.
Blade Runner wäre auch noch cool gewesen.
Über Blade
Runner. Was ist das?
Über Blade Runner wollten wir übrigens auch noch sprechen, aber da machen wir noch einen weiteren Spoilercast irgendwann mal
in der Zukunft. Darum ist da auch nicht verfantet.
Genau. Nee, aber also sind dicker Daumen hoch. Cool. Ich habe es heute im Daily erzählt, dass wir im Kino waren, habe gesagt, für jeden, der die letzten 40 Jahre Pop, irgendwas mit TV und Film und Videospielen zu tun hatte, wird dem Film was abgewinnen können. Und hat einer gefragt, was ist Ready Player One? Sagt, okay, du nicht.
Und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Abschlussfazit auch. Das bringt auch eigentlich unsere ganzen Fazits auf einen Punkt. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, so weitestgehend. Wir konnten über Dinge diskutieren, wir waren uns doch aber relativ einig, das ist ein Film fürs Nerd-Gemüt, würde ich mal so sagen.
Ja, genau.
Sehr, sehr cool. Und es war, glaube ich, jetzt auch schon, war das jetzt schon unser, du wolltest noch was sagen, Philipp?
Nö, ich habe nur Ja gesagt.
Okay, nur Ja. Das war unser erster Spoilercast. Eigentlich ganz witzig, das genau. Format.
Und dann wenn ihr wollt, dass wir das wieder machen, dann schreibt es in die Kommentare.
Bitte,
und wenn
bitte,
ihr vielleicht sogar wollt, dass wir das ankündigen, dass wir ins Kino gehen und ihr Groupie-mäßig alle mitkommen wollt und dann eventuell sogar eure Meinung dazu zu dem Podcast dann so einsprechen wollt, also dann auch ab in die Kommentare. Dann
ja, großartig.
Die Idee, Christian.
Wollte ich gerade sagen, genau. Also ich wirklich nutze die Kanäle und Christian, großartige Idee. Ich finde den nächsten Kinobesuch, den sollten wir einfach ein paar Leute mitnehmen, die jetzt hier zuhören und Bock drauf haben und dann vielleicht sogar im Podcast mitsprechen wollen.
Genau. Und wir gehen auch nicht in Hans und Glück
danach mal publizieren.
Ja, cool.
Bitte was? Was war das
Tags? Das habe ich jetzt auch nicht
gehört. Wenn wir erst in 2 bis 3 Wochen publizieren, dann hat es ja nicht mehr den Aktualitätsbezug. Also
nee, wir schauen aber auch nicht nochmal Ready Player One an.
Und wir publizieren in den nächsten 1-2 Tagen.
Das machen wir.
Das machen wir. Und dann publizieren wir vielleicht bald auch schon wieder eine neue Folge. Da müssen wir uns nochmal überlegen, was wir da machen. Ne? Wir haben jetzt
übrigens noch einige auch Kategorien. Auch nett. Peter, noch, entschuldige, ganz kurz Nachtrag zum Thema User-Interaktion. Ihr dürft euch natürlich auch einen Film wünschen, den wir angucken sollen.
Auch eine gute
Wenn ihr weit weg wohnt oder so und nicht unbedingt mit uns ins Kino gehen wollt, weil es euch peinlich ist, mit den alten Typen abzuhängen, wünscht euch einfach mal einen Film, den wir angucken sollen. Wenn es zu schlimm ist, sagen wir natürlich trotzdem nein.
Ja. Also Han Solo oder sowas geht nicht. Muss auch kein Kinofilm sein. Ihr könnt auch sagen, schaut euch doch mal bitte diesen Film an.
Der
kann auch
schon älter sein. Shining nochmal an.
Genau, schaut euch bitte den Film an und sprecht drüber. Macht das bitte. Dann werden wir, wenn der Film nicht ganz abstrus ist, werden wir das tun und werden drüber sprechen.
Obwohl, nach der Aufforderung werden wir wieder ein paar Kommentare von einem L.A. aus Freising zensieren müssen. Die können wir nicht freischalten bei seinen Filmvorschlägen.
Richtig, genau.
Das ist okay, aber vielleicht ist auch was Gutes dabei. Ne?
Und sagen wir mal, wenn ein Filmvorschlag kommt von einem Film, den keiner von uns vier kennt, dann lassen wir uns irgendein tolles Boni einfallen.
Ja, ganz bestimmt. Das ist eine coole Idee.
Dann okay. Also,
oder so.
Wie ihr merkt, wir fordern euch auf, werdet aktiver, gebt uns Feedback, gebt uns Input und gebt uns irgendwelche lustigen Ideen und wir versuchen daraus was zu machen, weil, wie ihr merkt, haben wir doch langsam immer mehr Formate offen und da geht schon einiges. Jo.
Und ganz zum Schluss, ich glaube, ich habe jetzt das Easter Egg dieser Folge gelöst. Es ist, glaube ich, das Aquarium beim Philipp im Hintergrund.
Das ist nicht das Aquarium, das ist der Dampfer.
Das ist der Dampfer
und jetzt hast du. Nein. Es ist nicht der Dampfer, sondern ich höre immer ein Blubbern und es ist definitiv nicht der Dampfer. Philipp, hast du ein Aquarium?
Ich podcaste von der Toilette aus, was hast denn du gedacht? Nein, hier steht ein Aquarium tatsächlich.
Ja, eben, genau.
Das macht
und das hört der Tax.
Ja, natürlich.
Der Tax hat halt Musiker,
wie audiophil ich bin.
Und in diesem Sinne werden wir jetzt nochmal ungefähr 5 Sekunden, das war nicht das Aquarium, das war der Dampfer. Werden wir nochmal 5 Sekunden, wir werden 5 Sekunden ruhig sein nach dem Schlusswort, damit ihr nochmal alle das Aquarium lauschen
könnt. Soll ich das Mikrofon ein bisschen
hinhalten? Genau, wir faden jetzt aus mit dem Aquarium.
Wir faden aus mit dem Aquarium. Wir wünschen euch was.
Gute Nacht.
Macht es gut.
Liebe Zuhörer, bis bald. Servus.
Tschaußen.
Tschüssi.
Aquarium bitte.
Ja, eine persönliche Widmung für diesen Film an einen gewissen Herrn L.A. aus Freising mit dem Lieblingszitat aus Ready Player One. Ich liebe es, dass du nicht lange lutscht, sondern sofort reinbeißt.